Einen schönen guten Abend aus Frankfurt. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie wieder zu unserem Enlighten Next Radio, zu unserem wöchentlichen Webcast hier aus dem Zentrum von Enlighten Next in Frankfurt.
Und herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Katrin Karnet.
Wir wollen heute unser Gespräch fortführen, das wir schon die letzten beiden Male angefangen hatten, über die Themenstellung unseres Magazins Enlighten Next, das über die neuen Perspektiven einer sich entwickelten Spiritualität geht. Und wir hatten das letzte Mal mit unserem Studiengast Michael Schneider ja sehr stark schon das Thema das zweite Gesicht Gottes angesprochen, und es war auch ein Gespräch, das wirklich auch durch die Authentizität von Michael eines der Gespräche sein wird, die mir lange in Erinnerung bleiben wird.
Absolut. Es hat uns wirklich sehr berührt, wo wir da hingekommen sind zusammen
mit und, Michael. Genau. Und es hat auch einige von Ihnen, einige von den Zuhörern sehr berührt. Also wir haben einige wirklich sehr positive Rückmeldungen bekommen. Und das Interessante war, dass das großteils durch die Art und Weise gewesen ist, wie Michael sich an diesem Telefonat beteiligt hat. Einfach die Tatsache, dass die Authentizität seiner Spiritualität und auch, und das leitet teilweise auch zum Thema des heutigen Abends über, die Hingabe zu etwas, was eine tiefe Erfahrung war in seiner Jugend, dass das einfach eine Kraft hat, über die er sich nicht so leicht mit seinem eigenen postmodernen Ego hinwegsetzen konnte, um es mal so zu formulieren. Und vielleicht ist das auch eine Form von Gnade, wenn man so ein Erlebnis hat, wo es nicht so leicht ist, sich darüber hinwegzusetzen.
Ja, und was ja auch interessant war an der Art, wie Michael darüber gesprochen hat, dass es zum einen ja dieses tiefe Erlebnis ist, was ihn immer wieder jetzt auch den Weg zeigt in seinem Leben, aber es trotzdem nicht nur das Erlebnis allein ist, was ihn total transformiert. Es transformiert seine Ausrichtung und seine Haltung.
Genau. Wir werden in den nächsten Wochen dieses Gespräch auch fortführen mit einigen Studiengästen, auf die wir uns sehr freuen. Unter anderem, was uns ganz besonders freut, wird uns auch die spirituelle Lehrerin Annette Kaiser hier im Studio per Telefon uns sich zuschalten. Das wird Mitte Dezember sein. Es wird auch Thomas Hübel dabei sein, und wir haben auch einen Studiogast, der das nächste oder übernächste Mal jetzt dabei sein wird, die Anna-Katharina Demelt, die aus ihrem anthroposophischen Hintergrund zu diesem Thema uns einiges zu sagen hat. Diesmal wollten wir mit euch, mit Ihnen, eine Sufi-Lehrerin besprechen, die in unserem jetzigen Magazin ein Interview mit unserer Autorin Elisabeth Diebold geführt hat. Ihr Name ist Alaya Hayeri. Sie ist allerdings Amerikanerin, lebt in Südafrika und ist mit einem irakischen Sufi-Lehrer verheiratet, ist aber selber auch Sufi-Lehrerin, ist selber selbst ein Scheik. Und wir dachten, gerade in Folge oder in Nachfolge von dem Telefonat, das wir mit Michael Schneider das letzte Mal gehabt haben, dass dieses Thema der Hingabe, das ja im Islam so eine Rolle spielt, weil das Wort Islam heißt eigentlich schon Hingabe vor Gott, Unterwerfung, ganz radikal. Und die Frage, inwiefern so etwas wie Hingabe oder wenn man sogar so ein radikales Wort wie Unterwerfung unter Gott nimmt, was das Wort Islam bedeutet, stellt sich natürlich die Frage, ist das überhaupt etwas, was in einer modernen Spiritualität etwas verloren hat? Ist das etwas, das wir heute überhaupt wieder in Erwägung ziehen sollen, oder ist das nicht wirklich ein bisschen zu sehr Mittelalter? Und da war es einfach sehr spannend, zuerst einmal von dieser Frau Alaya Hayeri, dass ich ihren Namen richtig rausbekomme, zu hören. Also das erste Mal hörten wir davon, indem unsere Kollegen von unserem Zentrum Enlighten Next in London mit ihr und mit ihrem Mann in Kontakt kamen. Und es gab hier regelmäßige Besuche, nachdem beide eine Zeit lang in London auf Besuch waren. Und unsere Kollegen in London waren einfach sehr beeindruckt von der Tiefe und Modernität dieser Frau. Und das hat uns dann auch dazu erwogen, sie in unserem Magazin zu porträtieren. Und so kam es dann auch zu diesem Interview.
Ja, und das Beeindruckende auch an dieser Frau ist, dass sie ihrem Ehemann und gleichzeitig Lehrer in ihrer Eigenständigkeit nicht hinterhersteht. Also auch was du schon gesagt hast, sie ist selbst spirituelle Lehrerin, autorisiert von ihrem eigenen Mann. Und das sagt ja schon sehr, sehr viel aus, auch über den Respekt, der hier in einer spirituell modern gelebten Ehe auch vorherrscht. Und ich weiß nicht, wer von euch den Artikel lesen konnte. Wir werden ein paar Sachen einfach herausstreichen jetzt in unserem Gespräch darüber, Sachen, die wir einfach als sehr bemerkenswert empfinden. Aber diejenigen, die es gelesen haben, haben sicherlich auch durchgehört, dass diese Frau in keiner Art und Weise uns als in einer altmodischen Tradition verhafteten Spiritualität lebt. Ganz im Gegenteil.
Und eben gleichzeitig eine Form von Spiritualität lebt und ihren Weg in diese Spiritualität geht, der unserer postmodernen Spiritualität einiges entgegenzusetzen hat. Die Sufi-Spiritualität ist ja eine Spiritualität, die man hauptsächlich auch als eine Spiritualität eben der Hingabe, aber auch des Herzens bezeichnen könnte. Es ist eigentlich eine Mystik, die mehr als alle anderen Mystiken, vielleicht vergleichbar der einigen der christlichen Mystiker, eine ausgesprochene Herzensmystik ist. Der wirklichen der Hingabe an das große Andere, an Gott. Und in den Dikrs, die sufischen Gebetsgesängen, auch der Einheit mit diesem Anderen, mit diesem Gott. Und was in diesem Interview so schön rauskam, ist auch, dass dieser Weg hier einen Bogen schlägt, so wie sie ihn im Interview angeschnitten hat, nämlich einen Bogen schlägt, der mehrere Stufen umfasst. Das erste, eine Abkehr von der Welt, also eine Spiritualität, in der einfach eine Unzufriedenheit, wie sie sich im Interview ausdrückt, mit dem, was wir Leben bezeichnen, sich abzeichnet. Wo diese Unzufriedenheit eigentlich die Suchbewegung ist nach etwas anderem. Und der zweite Weg, den sie, ich schaute sie gerade in meinem Artikel selber an, den sie so bezeichnet, der zweite Weg verläuft von Geist zu Geist, das Stadium, dem man als wahres oder wirkliches Wesen idealerweise beginnt, durch die Taten und Charakterzüge der Liebe und der Staunen. Dieser zweite Weg, wirklich der Erkenntnis der anderen Dimension, der dann überführt in das, was sie den dritten Weg nennt. Mit dieser Erfahrung und diesem Wissen begeben wir uns auf den dritten Weg, der Rückkehr vom Geist zur Schöpfung ist, zurück zur Welt. Die Erkenntnis des Geistes im zweiten Weg, die Rückkehr zur Schöpfung in die Welt als der dritte Weg. Und dann, was sie interessanterweise noch als vierten Weg dazu stellt, ist das Dienen an der Welt. Und das ist eine spezifische Formulierung, die ich sonst noch nie gehört habe.
Und auch zu sehen, dass sie wirklich durch eine tiefe spirituelle Praxis durchgehen. Also diese Wege, die sie ja auch aufzeichnet, sind ja wirklich Wege, die man durchschreiten muss. Durch Übungen, durch ständige Praxis. Und wenn man weiterliest, auch wie sie es beschreibt, durch die innere Haltung dafür verantwortlich zu sein. Ausdruck des Göttlichen, dessen, was unser innerster Kern ist, in dieser Welt zu werden. Also das Aufwachen, was sie als erstes beschreibt, dass wir aufwachen durch die erlebte Unzufriedenheit, dass wir immer wieder einer Illusion von Zufriedenheit hinterherlaufen. Ein Aufwachen dazu, dass wir zutiefst in uns in einem völligen Einklang mit dem Universum schon sind und zu einer nicht uns verpflichtet, Ausdruck dessen zu werden und nicht eine Erfahrung für uns selbst ist, in der wir ein besseres Leben finden, sondern im Gegenteil, es die Herausforderung an das Leben eigentlich viel größer macht.
Genau. Vielleicht auch hier noch einen Bogen dazu schlagen, wie wir zu dem Thema dieses Magazins gekommen sind. Wie einfach die Idee auch kam, hier spirituelle Lehrer wie Alaya Hariri und die anderen spirituellen Lehrer, die wir hier in diesem Heft porträtieren, wieder verstärkt ins Heft reinzubringen. Ich denke, wir hatten das schon in einem der letzten Telefonate angesprochen, aber ich möchte es hier nochmal so betonen, es hat so mit unserer eigenen Untersuchung zu tun, dass wir mit der Arbeit, die wir gemacht haben, mit der Arbeit am Magazin, aber auch allgemein in der Arbeit in Enlighten Next, in den letzten Jahren sehr stark in das hineingegangen sind, was wir eine evolutionäre Spiritualität genannt haben und auch sehr stark auch dieses Territorium einer evolutionären Spiritualität erforscht haben und gemeinsam mit anderen, die an dieser evolutionären Dimension Interesse haben, versucht haben, diese Dimension wirklich herauszuarbeiten, dass wir aber gerade in letzter Zeit immer wieder zu diesem Diskussionspunkt kamen, dass oft bei Menschen, die ein starkes Interesse an Evolution haben, eine Dimension fehlt oder nicht so stark vorhanden ist, die uns sehr wichtig ist. Und es ist diese Dimension eben des Absoluten, die in manchen Dimensionen die Dimension Gottes, in anderen Traditionen die Dimension des Nichts ist, in der Zen-Tradition, aber die immer diese absolute Transzendenz beinhaltet. Und wir hatten im Vorfeld zu diesem Magazin einfach die Diskussion, dass wir, nachdem wir eine sehr starke spirituelle Praxis auch selber machen, oft mit diesen Menschen eine sehr starke innige Beziehung haben, selbst wenn die evolutionäre Perspektive vielleicht nicht in gleichem Maße geteilt wird, wie wir sie teilen. Und wir fanden das sehr spannend zu sehen, wie wir uns so auf diesen beiden Territorien bewegen und wie mit Menschen, die sehr stark an dieser evolutionären Perspektive interessiert sind, aber eben keine Praxis in diesem absoluten Sinn vertreten, oft das Gefühl auch rauskommt, das ist ganz toll, was die machen, das ist oft auch sehr spannend, was die machen, aber da ist eine Tiefe, die es auch braucht. Ich meine, Endo Cohen betont es ja auch immer wieder, wenn er sagt, die Arbeit, die er macht, die Lehre, die er herausgearbeitet hat, nennt er eben Evolutionary Enlightenment und nicht Evolutionary Spirituality, also evolutionäre Erleuchtung und nicht einfach evolutionäre Spiritualität, weil diese Erleuchtungsdimension, die ja nichts anderes als diese Dimension des Transzendenten ist, dem so radikal zugrunde liegt. Und deswegen wollten wir auch dieses Heft machen und deswegen wollten wir auch Interviews mit Menschen machen, wie Alaya Hariri, weil diese Menschen einfach diese Dimension in einer Art und Weise zum Ausdruck bringen, wo wir denken, das ist wichtig, dass das gehört wird.
Nein, es ist schön, wie du das beschreibst. Auch als ich das Interview gelesen habe und auf diesen Weg oder dieser Gang über diese verschiedenen Wege, haben mich sehr, sehr erinnert an das, was Andrew Cohen auch beschreibt, wenn er beschreibt, dass wir, um vom diese Begriffe von Evolutionary Enlightenment, mit denen die meisten Zuhörer in gewisser Weise ja vielleicht auch vertraut sind, wenn Andrew Cohen darüber spricht, dass wir vom Ego zu dem authentischen Selbst, also der evolutionären Kraft des Universums, kommen wollen, wenn wir Ausdruck dieser freien sich der Zukunft zugewandten Kraft werden wollen, also diesem evolutionären Impuls, dem authentischen Selbst, geht es nur, indem wir durch den Urgrund des Seins gehen. Das heißt, das Ego völlig hinter uns lassen. Und ich habe diese Worte eigentlich in ihr wiedergefunden, wie sie das beschrieben hat, dass man erst auf diesen Weg kommt, dass man die Dualität erkennt und dieses verzweifelte Suchen nach Verwirklichung in der relativen Welt und wo man einfach merkt, man läuft immer wieder einer Illusion hinterher, es funktioniert nicht. Aber dann muss erst eine Begegnung, wie sie beschreibt, von Geist zum Geist passieren, um in der Welt ein Ausdruck der Schöpferkraft selbst werden zu können. Und da habe ich sehr stark diese Parallele gefunden, obwohl sie eben nicht in dieser evolutionären Perspektive spricht, aber um Ausdruck von etwas Neuem sein zu können, braucht es dieses Loslassen der relativen Perspektive unseres Seins.
Ja, und da ist auch noch eine andere Seite, die ich auch immer extrem spannend finde und die eben auch bei ihr in diesem Interview zum Ausdruck kommt, dass diese Menschen, die sich mit dieser absoluten Dimension des Seins auseinandersetzen, in ihrer eigenen Praxis, also nicht nur theoretisch auseinandersetzen, sondern in ihrem eigenen Leben und ihren eigenen spirituellen Tiefe, dass diese Menschen in der Regel auch ein sehr starkes Verständnis dessen haben, was mit Ego gemeint ist. Mhm. Und dass das Menschen sind, die Ego nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und sie beschreibt das in diesem Interview auch, wenn sie von den tyrannischen Nerves spricht, das ist eigentlich die sophistische Bezeichnung der Ego-Tendenzen. Die Nerves sind diese niedrigen Instinkte, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und wie die Konfrontation mit diesen tyrannischen Nerves, wie sie es sagt, eine wichtige Voraussetzung sind, um überhaupt auf dem spirituellen Weg weiterzugehen. Und es ist spannend, es ist eigentlich egal, ob jemand stark im Zen verankert ist. Und es gab in einer unserer ganz früheren Ausgaben ein fantastisches Interview mit einem Mönch der orthodoxen christlichen Tradition. Dionysios hat er noch dazu geheißen, ein griechischer Mönch, der auf eine Art und Weise in der Lage war, über das Ego zu sprechen, wie Menschen, die mit dieser absoluten Dimension nicht viel am Hut haben, nie sprechen. Da ist eine Art von Demut, auch eine Art von Respekt vor diesen Kräften des Ego, einfach weil sie im Kontrast zu dem gesehen werden, zu dem, was man im Absoluten erfahren hat. Und ich denke, dass es auch dass dies ein Grund ist, warum diese Menschen, die einfach diese starke, oft traditionell orientierte Spiritualität haben, aber die eine Spiritualität ist, die eben wirklich transzendent ist, warum hier oft in Gesprächen von uns, von den Leuten Next, mit diesen Menschen so eine starke Resonanz da ist, weil diese Wertschätzung oder dieser Respekt vor dem, was das Ego ist, gleich einhergeht mit dem Respekt vor dem, was das Absolute ausmacht. Das heißt, erst wenn ich wirklich sehe, was Licht ist, wird mir auch wirklich klar, was Dunkelheit heißt.
Und dieser Respekt, ich glaube, da ist auch wieder der Bogen auch zu unserem Gespräch von letzter Woche. Dieser Respekt hat sehr viel mit dem zweiten Gesicht Gottes zu tun. Mit dem Anerkennen von etwas, was höher ist als ich, was absoluter ist als das, wie ich mich meistens wahrnehme, und etwas, zu dem ich mich einfach hinbeugen möchte. Und so beschreibt sie auch in dem letzten Teil dieses Interviews, finde ich auch sehr, sehr schön, dass sie sagt, dass wir uns wirklich darin üben müssen, sie beschreibt es als wirklich absolute Qualitäten, Liebe, Mitgefühl, Dankbarkeit, Vergebung, wahre Kraft, dass wir uns in diesem wieder üben müssen und dass wir alles daran geben müssen, ein Ausdruck des höchsten Bewusstseins zu werden. Nur ist es eben nicht etwas, was sie nur in sich alleine findet, sondern in der Hingabe zu etwas Höherem. Und da stimme ich dir auch so zu, Tom, wie du das beschreibst. Weil was es ist, was uns so verbindet mit Menschen, die diese Ebene erfahren und leben und ausdrücken, ist genau der Punkt, dass uns dieses Ringen oder die eigene Verantwortlichkeit, selbst Ausdruck dessen werden zu wollen, so verbindet. Mhm. Es ist gar nicht so, dass man schon da sein muss. Aber allein dieses sich dahin gezogen fühlen und das ernst nehmen, schafft eine Verbindung zu dem.
Was ich einfach immer wieder spannend finde in der Begegnung mit solchen Menschen, ist, dass ich mich immer wieder absolut herausgefordert fühle durch die Tatsache, dass hier etwas ist, was ich denke, was einfach wichtig und entscheidend ist, und gleichzeitig es sehr offensichtlich ist, wir brauchen eine neue Form. Ich meine, auch bei ihr, es ist interessant, sie ist eindeutig eine moderne Frau, aber sie ist andererseits auch eingebettet in einen doch sehr traditionellen Kontext. Und sie geht meines Erachtens wundervoll damit um und versucht wirklich dem auch wieder eine moderne Art zu geben. Aber gleichzeitig bin ich einfach davon überzeugt, dass wir neue Formen finden müssen, um diesem Absoluten eine Bedeutung zu geben, wo beide Dimensionen, diese Dimension der Transzendenz, des Seins und die Dimension des Werdens, der Weltlichkeit, der Evolution, wirklich gemeinsam das Fundament einer postmodernen Spiritualität sein können. Und diese Herausforderung, weil ich glaube, das ist noch nicht geleistet. Mhm. Das ist wir sehen die Spannung und jedenfalls, wenn ich dann mit solchen Menschen rede, sehe ich auch, was an der postmodernen Spiritualität fehlt. Jedenfalls ist das mein Eindruck, hier zu sehen, wow, da ist eine Tiefe, die erlebe ich oft nicht, wenn Leute einfach so eine Workshop-Spiritualität haben. Die erlebe ich nur mit Menschen, die diese konsequente Spiritualität besitzen, die meistens in einem traditionellen Kontext ist. Gleichzeitig weiß ich aber, dass ich mich auch mit den Leuten mit dieser Workshop-Spiritualität, das ist ja auch mein eigener Weg, ja. Ich habe ja auch Jahrzehnte dieser Workshop-Spiritualität eigentlich als meinen eigenen Weg auch gemacht. Zu wissen, das hat auch seine Berechtigung. Hier ist eine Generation auf der Suche nach etwas, wo wir einen neuen Weg suchen. Und das, was wir mit diesem Magazin, mit dieser speziellen Ausgabe, aber mit Enlighten Next Magazin, das Ganze immer wieder versuchen, ist dieses Ausloten. Wie können wir diesen Widerspruch auf eine neue Art und Weise auflösen, der eben nicht ein Salto zurück ist, sondern ein Sprung nach vorne.
Nein, total. Du sprichst ja hier ganz das Wichtige an. Und auch hier zu sehen, dass, worüber wir ja auch sehr, sehr viel sprechen, Kultur und Bewusstsein sich immer zusammen entwickeln. Das heißt, auch die Form, die wir miteinander teilen, Männer und Frauen und wir hier eben in der westlichen postmodernen Welt, eben auch berechtigterweise meiner Meinung nach natürlich nicht zurückgehen wollen in alte Strukturen und die neuen noch nicht gefunden haben. Und etwas, was eben bei uns in Enlighten Next auch ganz, ganz stark im Vordergrund ist, ist eben wirklich auch die gemeinsame Praxis in der Art, wie wir miteinander leben, wie wir miteinander arbeiten, wie wir miteinander umgehen, hier wirklich auch den Mut zu haben, alte Strukturen zu hinterfragen und die neuen noch nicht zu kennen. Und das braucht sehr, sehr viel wirklich Mut. Es braucht viel Vertrauen in die Menschen, mit denen man da arbeitet. weil man sich in dieser Art und Weise auch hingibt.
Genau. Ich würde gern an diesem Punkt auch vielleicht das Gespräch heute aufmachen und heute auch besonders euch einladen, sich an diesem Gespräch zu beteiligen. Es wäre schön, wenn wir wirklich hier eine rege Publikumsbeteiligung haben. Ich sage für diejenigen von euch, die sich per Webcast hier zugeschaltet haben und die Telefonnummer vielleicht nicht zur Hand haben, noch einmal die Telefonnummer gleich dazu. Ihr könnt euch einwählen in diesen Webcast unter der Telefonnummer 001 219 509 8222 und dann mit dem Code 52 95 00. Und wie immer die Bitte, wenn ihr das macht, stellt bitte eure Computerlautsprecher leise, sodass nur entweder das Telefon oder die Computerlautsprecher zu hören sind. Wenn beides der Fall ist, ergibt es ein Echo, das dem Gespräch nicht wirklich zuträglich ist. Und vielleicht ist schon der Erste oder die Erste in der Leitung, die sich hier in das Gespräch einbringen möchte.
Der Webcast ist immer ein paar Sekunden hinter dem Telefonat, so werden wir einfach einen kurzen Moment noch warten.
Ja, das ist etwas, was wir erst letzten wirklich herausgefunden haben, dass es die Zeitverzögerung zwischen dem Webcast und dem Telefonat zur Folge hat, dass wenn man sich per Telefon einbringt in das Gespräch, es im Webcast erst 5 bis 7 Sekunden später hörbar ist. Mhm. Und dass man manchmal diese Verzögerung mit sich bringt. Ich höre, dass jemand zumindest am Telefon ist, wenn sich hier jemand einbringt, das wäre jetzt die Möglichkeit.
Ja, ich würde einfach nur das unterstützen wollen, was gesagt wurde vorhin, in der Weise, als dass, also diesen Aspekt, dass so Leute wie diese Frau, über die ihr gesprochen habt, deren Namen ich jetzt gerade nicht so gut aus.
Er ist auch schwer zu merken, er heißt Alia Hayeri. Also,
ne?
Ja.
Ja. Dass sie einfach so, dass selbst beim Lesen des Artikels man diese Tiefe spürt, die vermitteln. Und ihr habt das ja sehr schön herausgearbeitet, dass diese Tiefe, woher die kommt, dass eben ein ganz entscheidender Punkt die eigene Praxis dabei ist. Und was mich auch fasziniert hat, wie sie quasi aus einer Tradition kommend, so eine Tradition lebend und trotzdem wirklich da auch ihren Platz versucht, dem was Neues zu geben und was Modernes zu geben und weiterzugehen in dieser Tradition. Mhm.
Was spannend ist, dass sie eben versucht, wirklich in diese Tradition auch weiterzugehen. Mhm. Und was ich auch spannend finde, ist so in der Auseinandersetzung, wenn man sich einfach damit konfrontiert, mit jemandem, der so einen traditionellen Weg geht und hier versucht, neue Wege zu führen, dass man auch sieht, wie hier eine andere Dimension ins Spiel kommt, die einfach meistens aus diesen großen Traditionen kommt. Weil die Tiefe, die du angesprochen hast, ist ja interessanterweise eine Tiefe, die alle Menschen merken. Und das war immer auch, wie zum Beispiel letzten beim Gespräch mit Michael, dass es eine spontane Erkenntnis von eigentlich allen Leuten am Telefonat war, die unmittelbar wahrnehmbar ist. Aber die Frage ist, was nehmen wir denn wahr, wenn wir Tiefe wahrnehmen?
Ja, genau.
Mhm. Und die umgekehrte Frage, was verhindert so oft, sowohl in dieser Tiefe zu sein, als auch aus dieser Tiefe heraus mit anderen in Beziehung zu sein? Mhm. Wenn man sich diese Frage ernsthaft anschaut, konfrontiert man sich automatisch, wenn man sie wirklich ernsthaft anschaut, konfrontiert man sich automatisch mit seinem eigenen Ego, mit seinem eigenen Selbstbezug. Weil ich würde es mal so formulieren und korrigiere mich, wenn du das anders siehst. Diese Tiefe hat was mit Transparenz zu tun. Die hat was damit zu tun, dass etwas anderes durchscheint durch die Persönlichkeit. Oder noch traditioneller formuliert, dass sich jemand dienstbar macht für etwas, das ihn oder sie als Individuum bei Weitem übersteigt.
Mhm.
Und diese...
Ich resoniere auf diesem Wort Transparenz, weil das klingt was... Und das ist ja das Besondere, dass da ganz was Tiefes in einem selber da mitschwingt, sozusagen. Und damit mitgehen will und sich dahin gezogen fühlt.
Nee, das
stimmt. Und ich das zulassen kann natürlich im Moment. Aber ich glaube, spüren tut es jeder. Und ob ich es einordnen kann, ist eine Frage. Und dann kann ich es wirklich auch zulassen.
Ja, und ich finde wirklich diese Diskrepanz sehr spannend. Diese Diskrepanz zwischen man kann es spüren, aber es ist in der Regel nicht der Platz, von dem wir leben.
Genau, ja.
Weil in dieser Diskrepanz, wenn man dieser Diskrepanz wirklich die Aufmerksamkeit widmet, da wird was sichtbar. Und ich glaube, das, was hier sichtbar wird, hat dann sehr viel mit wirklicher spiritueller Praxis zu tun, weil es wird wirklich sichtbar, das, was ich in den Weg stelle.
Es ist ja auch, um das nochmal rauszuarbeiten, was Tom eben angesprochen hat mit dem Selbstbezug. Das ist ja nicht nur ein oberflächlicher Selbstbezug. Es ist ja nicht etwas, wo, ja, ich denke jetzt gerade mal hauptsächlich wieder an mich und jetzt ist mir wieder mein Wohlergehen besonders wichtig und ich habe die Welt vergessen. Es geht ja viel tiefer. Wir reden ja hier wirklich, und das darf man immer nicht vergessen, wie tief wir schon allein gehen müssen, um zu verstehen, worüber wir hier reden. Weil es ist eigentlich schon jenseits des Verstandes. Man kann es eigentlich gar nicht so einordnen, wie wir oft darüber nachdenken, ist selbst oberflächlich. Weil wir diese Tiefe, weil wir uns da so sehr weit von entfernt haben und es unglaublich viel braucht, um da wieder den Anker drin zu finden. Also was wir oft unter Selbstbezug verstehen, ist viel oberflächlicher als das, was Tom eben angesprochen hat damit.
Das ist ein absolut richtiger Einwurf, den du hier machst. Und meines Erachtens auch wert, ihn nachzuverfolgen, weil wir oft so leicht denken, dass wir verstehen, von was wir reden. Mhm. Und wir reden von Selbstbezug und glauben zu verstehen, was das Gegenteil ist von Selbstbezug. Aber im Prinzip das Ganze passiert in einem Kontext, der als Ganze Selbstbezug ist.
Genau.
Und dieser Kontext ist nicht einmal im Blick.
Ja.
Das heißt, ich sehe etwas und nenne etwas Selbstbezug und glaube das Gegenteil davon zu kennen, aber das Ganze Pro und Contra ist als Ganzes auf einer Seite. Und da gibt es eine andere Seite. Und das ist einfach von einer Dimension, wo man schon manchmal sehr langsam gehen muss. Mhm. Oder anders ausgedrückt, bereit sein muss, sich ziemlich erschüttern zu lassen in seinen eigenen Fundamenten, um hier wirklich eine Ahnung davon zu bekommen, Moment mal, da gibt es was anderes. Und das... Was, was wir jetzt gerade gehört haben mit der Transparenz, ja, hat ja mit dieser Transparenz zu diesem anderen zu tun. Mhm. Und da fängt es an, wirklich spannend zu werden.
Ja, genau, da merkst du auch diese Diskrepanz, weil oft ist eben die Resonanz zu etwas da, aber wie du eben sagtest auch, der Kontext, in dem wir uns bewegen und auf den wir zu der Resonanz schauen, ist ein kleiner Kontext,
yeah.
Ist der Kontext von Selbstbezug. Und deswegen wissen wir nicht, worauf wir eigentlich wirklich resonieren und wie wir darauf antworten können.
Yeah.
Ja, genau, genau. Mhm.
Mal kurz eine Frage, ob es sonst jetzt noch jemanden gibt, der sich hier mit einschalten möchte.
Ja, hier. Ja, hallo Frankfurt, hier ist Johannes.
Hallo
Johannes. Hallo Johannes.
Mir ist irgendwie etwas aufgefallen bei diesem ganzen Interview. Auf der einen Seite war ich sehr beeindruckt über die Dinge, die die Frau gesprochen hat, über ihre Spiritualität, ihre Entwicklung und die Erfahrung. Auf der anderen Seite habe ich ein Problem mit, wie sie dann ihr Leben gelöst hat, dass sie sich verliebt hat in ihren Lehrer und eine polygame Ehebeziehung eingegangen ist. Mhm. So jemand hätte ich dann doch ein Problem als Lehrer für mich zu akzeptieren. Wie seht ihr das?
Ich kann dein Problem absolut verstehen, es war meine erste Reaktion, wie ich hörte, in welchen familiären Umständen sie lebt. Was mich aber in diesem Zögern ließ, war, dass ich einfach von, ich bin ja persönlich nicht begegnet, aber ich habe jetzt mit einigen von meinen Freunden einfach gesprochen, die mit ihr einige Zeit in London immer wieder verbracht haben, die einfach sehr beeindruckt von der Integrität und der Souveränität dieser Frau waren. Und auch von ihrem Mann, um das auch mitzuerwähnen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, mein Ding ist es trotzdem nicht, Polygamie. Und auch wenn es eine traditionelle islamische Familienform ist, würde ich das nicht unterschreiben. Aber gleichzeitig zu sehen, anscheinend ist es trotzdem möglich, in dieser Form auch ein Leben zu leben, dem zumindest, was ich jetzt gehört habe von meinen Freunden, ich sehr, sehr viel Respekt abzollen muss. Ohne deswegen zu sagen, hey, das ist es.
Dem kann ich nur voll zustimmen, ja.
Ja, das würde mich interessieren, Katrin, weißt du das?
Natürlich war ich als erstes schockiert. Ich habe gesagt, nie im Leben. Aber es ist wohl wirklich so. Und ich fand es auch interessant, weil ich habe in der Zwischenzeit auch Menschen kennengelernt, die, also ja, Menschen hier aus dem Westen, die in, also eine, speziell eine Frau, die in Jemen eine Art Coaching für Unternehmen macht und dort eben Familien kennengelernt hat, die in dieser Form arbeiten, erleben. Und das Interessante daran war, dass ich da wirklich rausgehört habe, dass da mehr Respekt und Integrität da ist, als in vielen monogamen Beziehungen hier bei uns im Westen.
Das mag sicher richtig sein. Das hat auch dieses Interview gezeigt. Dass die was haben, was vermutlich vielen unserer monogamen Beziehungen fehlt. Mhm. Es ist nur die Frage, ob das was Anstrebenswertes ist oder ob das eine Form ist, die aus der Vergangenheit noch da ist und die man irgendwie füllt.
Ja, also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Und ich meine, das ist ja auch das, was Tom vorhin angesprochen hat, dass wir einfach eine bestimmte Dimension als unglaublich wertvoll, oder wertvoll ist nicht mal das richtige Wort, aber in diese Hingabe zu der absoluten Dimension, die sie wirklich ausstrahlt und die sie ist, die sie verkörpert, wie die Wichtigkeit dessen und dann aber die Transformation oder die Übersetzung auch dahin, was heißt das heute in einer postmodernen Spiritualität, in welcher Form können wir das lieben? Die Frage müssen wir uns jetzt erst noch beantworten, durch unsere eigene Transformation.
Ja, hier ist die Andrea, hallo, ich wollte auch noch was dazu sagen. Mich erinnert es sehr an dieses Dienen, weil es kann ja wirklich so sein, dass man sich weiterentwickelt und dass man jemanden trifft, mit dem man dann wirklich gemeinsam eine höhere Aufgabe hat. Aber eben das alte, diese alte Beziehung auch noch da ist oder so. Und vielleicht muss man da wirklich eine neue Form finden und damit nicht so viel aufgewühlt wird im Alten, muss man vielleicht übergangsweise so eine Form leben.
Ja, ich sehe das, was du sagst, auch so. Und das gar nicht so sehr von der individuellen Perspektive, sondern den ganzen Lebensentwurf von so jemand wie ihr sehe ich als eine Übergangsform. Weil eins ist sicher, es ist kein traditioneller Islam und es ist nicht einmal ein traditioneller Sufismus, wobei Sufismus schon viel, viel liberaler ist als das, was traditioneller Islam darstellt. Jedenfalls gibt es sehr viel liberalere Formen von Sufismus. Es gibt auch andere Formen von Sufismus, um das korrekterweise dazu zu sagen. Aber sie versucht hier wirklich was Neues reinzubringen und gleichzeitig sieht man auch die alten Formen. Es fällt mir natürlich ein sehr biblischer Satz ein dazu, den Jesus damals gesagt hat, man soll keinen neuen Wein in alte Schläuche füllen, was damals auch sozusagen von dem Übergang vom mosaischen Glauben in den christlichen Glauben darauf angelegt war, hier wirklich was Neues zu machen. Und ich denke, dass wir auch in der Situation sind, hier was Neues entwickeln zu wollen. Gleichzeitig habe ich aber sehr viel Respekt vor solche Übergangsformen, weil man einfach sieht, jedenfalls bin ich davon überzeugt, wir können hier sehr viel lernen. Und es verlangt meines Erachtens auch von uns eine gehörige Portion Demut, jetzt nicht mit der Arroganz daherzukommen, hey, da ist das und das und das ist aber nicht wirklich auf der Höhe der Zeit. Und das mag ja teilweise wirklich der Fall sein, aber zu sehen, okay, das ist vielleicht so, aber trotzdem lebt der oder diejenige ein ganz außerordentliches Leben. Und dann...
Ich würde da gerne noch was...
Ja, nein, nee, sag nur.
Ich wollte noch was bemerken, dass du hast am Anfang, als du sie beschrieben hast, die Sufi-Lehrerin, auch beschrieben, wie besonders das ist, dass sie eigentlich diese ganzen Menschen, die diese Ebene leben, ja, dass sie ihr Ego sehr gut zu kennen scheinen. Obwohl sie nicht darüber sprechen, sie sprechen über das Höhere, aber man bemerkt, dass sie damit eigentlich eine Klarheit haben über das, was Ego ist. Und in dem Interview finde ich, wenn man es liest, kommt auch sehr deutlich zum Ausdruck, dass sie betont jetzt nicht, dass diese Form von Beziehung, wie das lebt, irgendwie besonders toll sei oder das als besonders modern oder was auch immer, sondern betont eigentlich die Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Eifersucht. Also wo und Respekt vor den anderen Frauen. Also man merkt auch da ist diese Ebene, sich selber sehr genau zu kennen. Ich glaube sogar sagt sie es so. Mhm.
Ja.
Ich finde noch einen sehr aufrüttelnden und modernen Ansatz, in dem sie sagt, dass Erleuchtung der Anfang von dem authentischen Leben ist. Und sie bringt da ein ganz schönes Bild, dass sie sagt, die Erleuchtung ist wie, als ob man für einen kurzen Augenblick ins Paradies schaut, aber wenn man dann nicht ins Leben kommt und sich quasi dem Leben zur Verfügung stellt und dem Leben dient, dass es dann so ist, als ob man das Paradies gar nicht betreten würde. Und sie spricht da sogar von, bezeichnet das sogar als eine Form der Regression, und ich muss sagen, dass sie eine solche Auffassung hat. Das hat mich sehr überrascht, weil ich hätte jetzt von einer traditionellen Form eher vermutet, so wie wir auch oft denken, dass die Erleuchtung etwas ist, dass da macht es dann irgendwann mal Bing und dann ist irgendwie alles gelöst. Und dass hier jemand sagt, da geht's eigentlich erst los, trifft sich für mich auch noch mal auf eine andere Art und Weise mit diesem Gespräch vom letzten Mal mit der Authentizität, dass Menschen, die sehr, sehr tief quasi ins Sein oder in diese Transzendenz oder früher hätte man gesagt ins Jenseitige geblickt haben, dass die dann aber nicht, sagen wir mal, ganz fern sind, sondern wie das bei dem letzten Gesprächspartner war, dass diese Authentizität eigentlich, wir erschüttert sind auch davon, wie tief jemand quasi ins Jenseits geblickt haben kann und dann aber wie sehr ihn das in den Moment oder in das Leben das Menschliche zurückholt und dass da, sagen wir mal, ein Spannungsbogen für uns steckt oder auch eine ganz tiefe Aufgabe und Auseinandersetzung, dass wir diese Ebene des Transzendenten, des Jenseitigen und des Diesseitigen, dass wir das auf eine ganz neue Art und Weise definieren, wenn wir oder neue Art herausfinden müssen, wenn wir sagen, wir sind auf der Suche nach einem neuen Weg, wie sich das jetzt im 21. Jahrhundert leben lässt und welche Antworten wir da uns und der Welt geben.
Ich finde diesen Aspekt, den du da herausgearbeitet hast bei ihr, ganz außerordentlich spannend, nämlich dieses um deine Worte zu wiederholen, ins Paradies hineingeblickt haben, aber mit dem Blick jetzt zurück in die Welt kommen wollen. Und dann, und das sage ich jetzt dazu, auch diese Spannung aushalten. Weil das hat meines Erachtens mit dem zu tun, was sie dann ganz als letztes angesprochen hat, mit der Welt dienen. Und das ist natürlich eine Perspektive, auch eine Perspektive aus Paradies, die hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Die hat eigentlich nur damit zu tun, dass sich hier was offenbart, um in dieser Sprache zu bleiben, dass dann eben sich weiter offenbaren, manifestieren möchte, und das braucht uns Menschen dazu, und das ist eine ziemliche Herausforderung. Und dann dieses Leben wirklich auch zu wählen und zu sagen, okay, da hat sich was gezeigt, das ist zutiefst paradiesisch, und die Wahrheit dessen ist unleugbar, das ist eine tiefe Erfahrung, das ist, was die spirituelle Erfahrung ausmacht, und ja, welches Leben leben wir jetzt denn? Welche Kultur machen wir jetzt denn gemeinsam? Diese Spannung auszuhalten oder mehr als diese Spannung auszuhalten, in diese Spannung hineinzugehen, was ja nicht unbedingt was Angenehmes ist, was teilweise ziemlich unangenehm sein kann, aber der Wahrheit willen, der Wahrheit ist ja auch so ein Wort, das sie sehr stark in diesem Interview mit reingebracht hat, der Wahrheit willen, da finde ich so einen heroischen Zug dabei, wo ich wirklich einen Heidenrespekt habe.
Ja. Ja, absolut. Und was sie ja auch ausdrückt, ist ja, was meiner Meinung nach genau das trifft, was ihr sagt, dass Spiritualität nicht dafür da ist, dass wir ein besseres Leben führen, sondern dass wir Leben haben, um der Spiritualität die Spiritualität lebendig zu machen.
Wir sind die Träger von dem. Also wenn wir es erkennen und diesen Einblick haben und dieses höre, dann sind jeder Einzelne, der das hat, der trägt es. Und dann kommt eben das Dienen, wenn man merkt, in diesem bisherigen, in der Kultur, im eigenen Leben, da haben wir nur die Umstände, aber trotzdem weiß ich, was ich trage, und dann komme ich auch wieder auf dieses Dienen und dass es eben einen Übergang sicherlich gibt.
Ja.
Lange der dann dauert, weiß man natürlich nicht.
Ja.
Nee, da hast du recht. Wobei ich dieses, wir sind Träger davon, vielleicht ein bisschen vorsichtiger formulieren würde, im Sinn von, wir können Träger davon sein.
Genau.
Weil da kommt dann nämlich unsere freie Wahl so sehr ins Spiel. Aber das, was du meines Erachtens damit ansprechen wolltest, ist einfach diese Fähigkeit, davon Träger zu sein.
Genau, diese Fähigkeit und eben auch das innere Versprechen, wenn man dann mal so ist, zum sagen, ich möchte das tragen und dafür gehe ich. Das, ja. Von dem bin ich jetzt da so ausgegangen.
Ja. Ich meine, diese Gespräche, die wir hier führen, in einer gewissen Art und Weise kreisen sie ja immer um die gleichen Themen. Und das meines Erachtens berechtigterweise, weil es wirklich auch immer um diese Frage geht, ja, was heißt denn ein authentisches spirituelles Leben im 21. Jahrhundert? Was ich so wertvoll finde, ist, wenn man solche Lebensentwürfe sieht, wie eben von dieser Sufi-Lehrerin, man auch sieht, einerseits, wie sehr wir von der Tradition zu lernen haben, was hier wirklich auch schon Menschen vorgelebt haben. Und diese Dimension, auf die sie permanent hinweisen, in dem, wie sie sich ausdrücken oder was sie zum Ausdruck bringen, weil das dann genau diese Reibung kreiert in uns, dass einfach offensichtlich wird, wo Spiritualität nicht so weit reicht, wo Spiritualität eben nicht in diese Absolutheit hineinreicht. Und ich glaube, diese Reibung, die wieder ja eigentlich was Unangenehmes ist, was ganz, ganz Tolles ist, weil dort wirklich Evolution stattfindet und wirkliche Auseinandersetzung stattfindet. Und nur wenn es wirklich ein Interesse an dieser Reibung gibt, bewegt sich was.
Ja, ich finde, es ist nicht nur Reibung, es ist auch immer ein Öffnen von Beispielen oder von Räumen, die man, ja, wie du vorhin sagst, im Alltag zwar sich denen irgendwo verpflichtet fühlt, aber vielleicht doch nicht so beispielhaft lebt, wie eben die Menschen, die ihr interviewt oder die Beispiele, die ihr stellt. Und diese Spannung, die ist eigentlich in sich inspirierend, zu sehen, es ginge auch anders.
Nee, da hast du absolut recht, weil die Reibung kommt ja erst davon, dass da auch eine Anziehung ist. Erst dadurch, dass da wirklich etwas ist, was resoniert in einem, wo man die Größe erkennt, wo eine innere Erkenntnis ist, da spricht mich was Großes an, kommt es überhaupt zu diesem Konflikt mit der Frage, ja, und wie manifestiert sich das in dem Leben, das ich lebe? Das heißt, Diese Dimension ist ja nur deswegen so produktiv, weil die Wahrhaftigkeit, oder wie man das man jetzt nennen möchte, einfach sich auch so darstellt. Also da ist auch eine tiefe menschliche Resonanz dazu. Und die Dynamik entwickelt sich aus dieser Resonanz heraus. Wenn ich dich da richtig verstanden habe.
Ja.
Und auch zu dem, was wir vorher gesagt haben, dass sich ja auch diese Telefonate doch immer wieder auch so um dies ähnliche und dieselben Themen drehen. Die Frage, die uns ja beschäftigt, ist ja letzten Endes, wie sehr oder wie viel Mut hat jeder Einzelne von uns, so wahr zu seiner tiefsten Erfahrung des Absoluten zu sein. Und das auch miteinander zu teilen und uns in dem auszutauschen, um das wirklich Realität zu geben. Denn wenn man damit nur allein in seinem eigenen Kämmerchen sitzt und auf seinem Meditationskissen, da wird die Veränderung der Welt nicht so schnell passieren können, wie wenn wir uns wirklich hier dazu auch ermutigen. Weil das sind für uns ja auch Beispiele, die uns einfach auch ermutigen, selbst tiefer zu gehen und selbst zu schauen, wofür stehe ich denn?
Ja.
Ja, hier ist nochmal Johannes, da würde ich sagen, der Anfang dieser ganzen Geschichte, das ist so wichtig, dieses Spüren, das Materielle in dieser Welt ist eben nicht alles, sondern ich spüre irgendwie, ich möchte zu mehr hinaus. Mhm. Und diese Personen, wie die jetzt uns sagt, Schilewe, mit dieser Jaheri, ist natürlich die so weit weg von normal Otto-Verbraucher. aber die Sehnsucht, die sie gegangen ist und die sie auch vielleicht jetzt auch zurückgibt, das ist ja auch ermutigend für diejenigen, die erst am Anfang eines Weges stehen.
Ja, und einfach auch zu sehen, ich meine, den Weg, den sie gegangen ist, der ist sicher, lass mich sagen, ein sehr ungewöhnlicher. Aber in welcher Form auch immer, es braucht ungewöhnliche Wege, um so etwas zu gehen. Jetzt nicht unbedingt diesen, aber auch zu sehen, dass es wirklich, dass es hier um was sehr Ungewöhnliches geht, das einem hier anspricht. Dass einfach von seiner Natur her was sehr Ungewöhnliches ist und zu etwas ziemlich Großen irgendwie aufruft.
Ja. Ja, und guck mal, sie hat diesen Weg ja auch, sie ist diesen Weg begonnen in den 70er Jahren. Aha. Also es war ja auch radikal zu ihrer Zeit, diesen Weg zu gehen. Und wir heute sind ja schon wieder 30, 40 Jahre später. Das heißt, es ist ja auch schon wieder so viel, Bewusstsein hat sich schon wieder so weit entwickelt. Diese Gespräche, die wir heute führen, gab es vor 30 Jahren in dieser Form noch nicht. Jedenfalls nicht in dieser Breite von, sage ich mal, so Normalverbrauchern wie uns.
Ja.
Also was ich auch so wichtig finde, das ist beim letzten Mal ist mir das so aufgefallen, beim letzten Telefoncall, dass man das so schnell übersehen kann, über das, was wir jetzt da so sprechen. Und ich glaube, so ein wichtiger Punkt von diesem Live-Radio und diesem Gespräch ist auch dieses, dass wir das so ernst nehmen. Und damit wird auch so möglich, hey, das ist echt wichtig und das ist ernst. Und da merke ich immer, da kommt dann plötzlich dieser Shift. Das ist total was Ernstes. Und wenn die, und, also, weil das immer so schnell wegflutscht irgendwie im Alltag. Und ich glaube, jeder Mensch nimmt es irgendwie wahr. Aber wenn da einer ist, der das spiegelt in seiner Ernsthaftigkeit, dass das wirklich wertvoll ist, dann weiß er jedes Mal enorm, was dann passiert. Mhm. Bei Otto Normalverbraucher auch.
Ja. Yeah.
Genau.
Nee, das ist absolut den Nagel auf den Kopf getroffen, meines Erachtens, weil das ist so leicht zu übersehen.
Ja.
Also oder lass mich so sagen, so leicht, dass man darüber hinweggeht. Es ist ja nicht, ganz exakt zu sagen, dass man es übersieht. Es ist meines Erachtens immer etwas, was es sieht, aber dann trotzdem, dass man sich erlaubt, darüber hinwegzugehen und so tut, als hätte man es nicht gesehen.
Genau, und fürs Ego total wertlos irgendwie. Also das merke ich immer wieder selber.
Und wenn man nicht wirklich den Fokus drauf hat, dann kann man auch sich sehr leicht in eine Blickrichtung reinversetzen, wo man denkt, was hat denn das überhaupt für einen Wert? Wovon ist denn da überhaupt die Rede? Also es braucht wirklich auch diese klare Wahrnehmung, dass hier etwas angesprochen wird, was nicht so offensichtlich ist. Und die Kultivierung, die du ansprichst, davon hängt alles ab. Weil es ist so leicht, das wirklich auch radikal wieder zu vergessen. Und Gespräche wie diese, wenn sie eine Aufgabe haben, und davon bin ich überzeugt, dass sie haben, ist eine Kultivierung unserer Aufmerksamkeit.
Ja.
Weil erst durch diese Aufmerksamkeit bin ich überhaupt in der Lage, wirklich diese Unterscheidung, die ich treffen muss, auch klar und bewusst zu entscheiden. Weil wenn ich die Aufmerksamkeit nicht drauf habe, dann habe ich eine gewisse Blindheit, wo meine Verantwortlichkeit einfach nicht so klar vor mir sichtbar ist. Nicht, dass sie nicht da wäre, aber sie ist einfach nicht so klar sichtbar.
Es ist wirklich Blindheit, ja. Das kann man auch selber, wenn man es wirklich dann beobachten lernt, aus einer Beobachterposition, es ist wie ein Nebel.
Ja.
Mhm. Aber die Erfahrung, die ich mache im Alltag, wenn ich dazu stehen anfange, dass dann plötzlich die Leute, egal welche Leute das sind, plötzlich das auch erkennen können, wie wenn sie den Diamanten plötzlich sehen.
Das kann durchaus so passieren. Ich meine, es kann natürlich auch das Gegenteil passieren, dass die Leute das überhaupt nicht abkönnen.
Das stimmt auch. Also da merke ich auch Widerstand oder lächerlich machen. Das kriege ich auch oft.
Ja. Und da die Unabhängigkeit auch zu haben, verlangt einiges ab.
Ja.
Aber trotzdem, was du sagst, also für mich ist es wirklich oft einfach ein Resonanzphänomen. Und wenn die Resonanz da ist, dann merken die Leute diese Resonanz. Und manche reagieren sehr positiv drauf, manche reagieren aber auch aggressiv negativ drauf. Aber sie reagieren auf die gleiche Resonanz.
Ja. Wobei auf der anderen Seite, wenn du das wieder so sagst, und in unserem Call ist dann eigentlich, man weiß ja, aha, man reagiert so, dann macht es auch wieder leicht. Dann kann man bei seinem Resonanzfeld bleiben und weiß, okay, ist halt nur menschlich.
Ja.
Also man wechselt dann nicht mehr die Perspektive. Ja. Früher habe ich dann meine Perspektive gewechselt.
Ja.
Und jetzt ändert sich das, weil ich langsam so erforsche und mit euch kennenlerne alles. Ja.
Aber auch zu sehen, wovon wir reden oder was du hier ansprichst, das würde ich die Entwicklung von Seelenstärke nennen.
Ja.
Weil es braucht eine innere Seelenstärke, um sozusagen auch diese Autonomie in dieser Perspektive zu bewahren. Und zumindest meiner Erfahrung nach ist das nichts Selbstverständliches. Sondern das ist etwas, was auch immer wieder errungen werden muss und was wirklich auch eine innere Ausrichtung braucht.
Ja.
Okay. Wir merken gerade hier, dass wir schon über der Zeit sind. Und ja, herzlichen Dank für eure Beteiligung an dem Gespräch. Ich glaube, dass der Punkt, gerade was du jetzt am Schluss angesprochen hast, wirklich eine große Relevanz hat.
Ja, vielen Dank und wir freuen uns auch, dass ihr auch diese Inspiration mit aufgreift, weil das uns auch selbst wieder motiviert, in unsere eigenen Praxis weiterzugehen.
Genau.